Recht haben, machen und bekommen. Recht und Gerechtigkeit, das ist nicht immer ein und dasselbe. Für wen ist das Recht auch wirklich rechtens? Welche Verbrechen werden ins Visier genommen und verfolgt und wo wird oft einfach weggeschaut? Warum eigentlich werden oft kleine Regelverstöße hart bestraft und bei Wirtschaftskriminalität beide Augen zugedrückt? Wann ist ein Rechtssystem fair? Was macht systematische Ungerechtigkeit mit einer Gesellschaft? Wer macht überhaupt das Recht und wer schafft Gerechtigkeit? Und wie weit darf man das Recht hinterfragen? Darüber und viel mehr spreche ich in der neuesten Folge Warum eigentlich mit dem Richter und Autor Oliver Scheiber. Hallo Oliver.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank fürs Kommen. Also ich stelle dich kurz vor. Oliver, du bist seit über 25 Jahren für die Justiz tätig, seit mehr als 20 Jahren auch Richter und du hast die Korruptionsstaatsanwaltschaft mitentwickelt und hast in deinem neuesten Buch Mut zum Recht in 10 Kapiteln beschrieben, wie das Rechtswesen funktioniert, wo es eben manchmal nicht funktioniert und welche Reformen dem Abhilfe verschaffen könnten. Zur Transparenz. Oliver und ich haben einmal vor 1000 Jahren gemeinsam in einer Menschenrechts-NGO zusammengearbeitet, namens Amira, die sich für den Zugang zum Recht für alle eingesetzt hat. Und vielleicht fangen wir gleich damit mal an. Also Stichwort Zugänglichkeit, das ist die Justiz ja oft nicht. Und das fängt auch bereits mit der Sprache an. Also im Gymnasium Latein sprechen, dann in Paragraphen. Darin gefallen sich Juristinnen und Juristen ja oft, dass sie möglichst für einen ausgewählten Kreis sprechen und für alle anderen nicht. Was macht das und wozu führt das?
Ich denke, die Sprache ist ein Schlüsselelement in der juristischen Welt. Das ist einmal ein Ausgangspunkt. Das andere ist, dass die Verwendung von Fachsprache immer eine Machtfrage ist. Wir kennen das aus vielen Berufen. Bei den Juristinnen und Juristen ist es sicher traditionell sehr stark ausgeprägt. Gleichzeitig ist es, wenn du den Zugang zum Recht ansprichst, natürlich extrem unbefriedigend, wenn die Sprache da eine Barriere bildet. Ich habe aber den Eindruck, dass es in den letzten Jahren sehr stark zum Thema wird, in der Justiz auf jeden Fall, aber vielleicht auch größer überhaupt in der juristischen Welt. Also wir bemerken die Unverständlichkeit und wir bemerken, dass das auch ein Gerechtigkeitsproblem wird.
Ja, was macht das mit Menschen, wenn sie die Sprache, die sie eigentlich brauchen, um ihr eigenes Recht durchzusetzen, nicht verstehen?
Ich denke, dass es ohnmächtig macht und es ist nicht einmal so, dass man sagen könnte, das ist für schlechter gebildete Menschen ein Problem, sondern es ist nahezu für alle Menschen ein Problem. Also wenn ich im Bekanntenkreis mit Personen rede, die irgendwo Zeugin oder Zeuge waren in einem Gerichtsverfahren, Verkehrsunfall oder Familienrechtsverfahren, ist eigentlich die Standardrückmeldung, dass man nicht versteht, worum es geht.
Ja. Und oftmals ist das ja auch Absicht und damit kommen wir dann wieder zu dieser Machtsache, oder?
Genau, Machtsache. Gleichzeitig, denke ich, ist es aber auch wesentlich schwieriger, sich einfach auszudrücken, als kompliziert zu sprechen. Also es ist auch eine Flucht von Verantwortung, Flucht aus einer Situation heraus, verschiedenste Faktoren, aber sicher auch die Machtfrage.
Und es ist ja auch eine Klassensache. Also durch die Ausbildung schaffen es ja auch nur ganz bestimmte Menschen. Es ist extrem selektiv. Was für Menschen kommen da am Ende dann raus?
Ja, sicher. Also es sind, wenn man sich die Biografien anschaut, kann man sagen, dass der Beruf doch sehr einheitliche Typen quasi anzieht oder Menschen mit ähnlichen Biografien in den Beruf kommen. Es ist an sich so ein, würde ich sagen, ein Mittelschichtberuf, bestgehobene Mittelschicht. Die Biografien meistens Gymnasium, Studium, Einstieg in den Rechtsberuf. Also auch eher selten, dass andere Berufserfahrungen dazwischen geschaltet werden.
Und sind das mehr Männer, mehr Frauen, mehr Menschen, die bereits juristischen Hintergrund haben, bürgerliche
Menschen? Wir
haben
relativ wenig Daten. Die letzte Studie zur Zusammensetzung der Richterschaft ist, soweit ich mich erinnere, ungefähr 15 Jahre alt. Es ist so, dass zuletzt es bunter wird nach meinem Gefühl, aber das ist jetzt nur Gefühl, das ist der Frauenanteil auf im Wiener Raum etwa 80% gestiegen im Richterinnenberuf. Das heißt, das hat sich innerhalb von 30 Jahren ungefähr umgedreht, das Geschlechterverhältnis.
Ich frage da so nach, weil du auch oft mit der Kritik konfrontiert wirst, sehr politisch dich auszudrücken und politisch zu agieren in dem Sinne. Und ich finde das insofern sehr interessant, weil ich finde, wie auch Journalistinnen sind Richterinnen natürlich politische Menschen. Also natürlich kommen da immer gewisse Annahmen und Überzeugungen mit hinein, die natürlich auch in Urteilen und Artikeln und Kommentaren eine Rolle spielen und sich niederschlagen. Also es ist da nie etwas Neutrales. Und insbesondere, wenn sich die Richterinnen und Richter aus einer ganz bestimmten Schicht bilden und dann ein Urteil über die gesamte Gesellschaft treffen, dann ist das natürlich nie unpolitisch.
Ja, also ich bin bei diesen, du hast die Reizworte genannt, irgendwie Unparteilichkeit, Neutralität, Objektivität, Wahrheit. Je lauter das jemand vor sich herträgt, umso skeptischer bin ich bei Journalistinnen genauso wie bei Richterinnen und Richtern. Ich glaube, es gibt schon den Anspruch der Bevölkerung, der berechtigt ist, dass Richterinnen und Richter jetzt nicht im politischen Tagesgeschäft mitmischen. Das sehe ich schon, dass das wichtig ist. Gleichzeitig denke ich, dass man ein politisches Bewusstsein haben sollte, eben um zu realisieren, was da vor sich geht, in der Rechtsprechung auch. Und gleichzeitig glaube ich auch, und das wird in den letzten Jahren deutlicher, dass es in der Gerichtsbarkeit nicht nur darum geht, die Tausenden, Zehntausenden Fälle, Konfliktfälle pro Jahr zu lösen, sondern auch die Grundrechtsordnung oder Verfassung zu wahren. Und in diesen Umbrüchen, die wir jetzt von den USA über Polen, Ungarn, Türkei sehen, wird diese Rolle immer wichtiger und die erfordert erst recht ein politisches Bewusstsein.
Du schreibst in deinem Buch mit dem Verweis auf den Nationalsozialismus, auch in der Nachkriegszeit. Man wünscht sich, dass staatliche Behörden und Organe lernen, sich bei den Opfern ihrer Fehler zu entschuldigen. Woher kommt eigentlich ein Glauben oder eine Überzeugung in den Rechtsstaat? Wann glaubt jemand da dran und wann nicht?
Es hat verschiedene Elemente, denke ich. Transparenz ist wahrscheinlich ein wichtiges, das heißt, die Vorgänge müssen nachvollziehbar sein. Man muss, wenn man der Rechtsprechung quasi zuschaut, den Eindruck bekommen, dass alle annähernd zumindest gleich behandelt werden, dass die Person oder die Stellung keine große Rolle spielt. Es ist wichtig, glaube ich, dass Dinge erklärt werden, dass Institutionen wie die Justiz auch aktiv daran arbeiten, sich zu erklären, klarzumachen, wie das System funktioniert, warum, wo, wie vorgegangen wird, dass es eine gelebte persönliche Integrität der Funktionsträgerinnen und Funktionsträger gibt. Also ich denke, es ist so eine Mischung aus vielem.
Und ist das jetzt der Fall? Also erklären sich Institutionen ausreichend?
Ja, ausreichend ist wahrscheinlich nie aus meiner Sicht. Ich denke, dass unser Justizsystem im internationalen Vergleich recht gut liegt, dass sich aber die Dinge schnell bewegen, dass sich auch das Verständnis von Justiz sehr stark verändert, auch in der europäischen Diskussion und dass gerade recht vieles im Umbruch ist, also gerade auch was die Verständlichkeit betrifft, über die wir vorher gesprochen haben.
Stichwort Klassenjustiz. Du beschreibst in deinem Buch auch, wo sehr viel Energie reingesteckt wird, in welche Verbrechen, welche verfolgt werden und welche eher ignoriert werden. Kannst du da ein bisschen beschreiben, was für ein vielleicht Ungleichgewicht da herrscht?
Das, was ich im Buch zu beschreiben versuche, ist, dass sich die Justiz eigentlich seit Jahrhunderten in fast allen Ländern der Welt sehr stark mit Bagatellkriminalität befasst und dass ich das nach der Aufklärung für völlig unangemessen halte. Das heißt, wir sind da schon lange in Verzug, das System zu ändern. Ich bringe in dem Buch ein paar Beispiele, die es für mich im Alltag auch so drastisch vorgeführt haben. Etwa der Mann, der von seiner Mutter aus der Wohnung geworfen wird und dann versucht, aus der Leerflaschenrückgabe im Supermarkt Leergut herauszubekommen und der sich dann dort komplett zerschneidet mit den Glasscherben in der Anlage, nur um dann den Bon zu bekommen für ein paar Euro. Und dass solche Leute dann vor dem Strafgericht landen, passt einfach nicht mehr, finde ich. Und vor allem nicht, dass wir noch immer einen Großteil der Ressourcen in die kleinere Vermögenskriminalität stecken, statt in die große Finanzkriminalität, Umweltkriminalität und so weiter. Da ist schon einiges passiert in den letzten Jahren. In Österreich war sicher die Schaffung der Korruptionsstaatsanwaltschaft vor 11 Jahren ein ganz wichtiges Element, das System zu verändern. Aber ich denke, man muss die Ressourcen noch weiter ganz merkbar umverteilen.
Ja, ich finde auch, ich als Laie denkt, dass sich Strafverfolgung vielleicht auch daran bemessen sollte, wie groß der Schaden für eine Gesellschaft ist. Und das ist bei der Wirtschaftskriminalität natürlich ganz erheblich. Und das schlägt sich aber, glaube ich, für viele Menschen nicht so nieder.
Genau, es gibt ja auch Studien, die ich jetzt nicht im Kopf habe, aber wir reden da ja allein in Österreich von Milliardenbeträgen, die durch Steuervergehen, Finanzkriminalität im Jahr verloren gehen. Und das steht in keinem Verhältnis zu den Schäden durch Ladendiebstähle oder Ähnliches.
Ja. Und was macht das mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt, wenn da so ein empfundenes Unrecht herrscht, dass eben zum Beispiel Wirtschaftskriminelle ungeschoren davonkommen, ihre Milliarden in irgendwelchen Steuersümpfen parken können und man hat das Gefühl, das wird einfach nie geahndet. Und wenn ich dann aber, ich weiß nicht, ein Ladendiebstahl wird sofort drakonisch bestraft. Was macht das, wenn man...
Naja, ich tue mir mit der Beurteilung ein bisschen schwer, weil ich das Gefühl habe, dass die Bevölkerung im Großen und Ganzen an sich zu duldsam ist mit Ungerechtigkeiten in unserer heutigen Zeit. Trotzdem glaube ich, je mehr die Schere in verschiedenen Bereichen auseinandergeht, umso gefährlicher wird es politisch natürlich, umso mehr Raum bleibt für populistische Strömungen. Das ist jetzt nicht nur bei der Verteilung von Vermögenswerten in der Gesellschaft so, sondern sicher auch beim Zugang zum Recht oder beim, eben wie du es beschreibst, beim Agieren der Strafjustiz. Das heißt, es geht dann irgendwann das Vertrauen verloren, es entsteht entweder Resignation oder Zorn. Es wird sicher politisch instabiler, wenn die Leute nicht den Eindruck haben, eine Gerichtsbarkeit geht gleichmäßig und mit Augenmaß vor. Mhm. Also Transparenz, Verhältnismäßigkeit, das sind wahrscheinlich so Schlüsselbegriffe.
Und was sind so die Anzeichen dafür, wenn ein Rechtsstaat ins Kippen gerät?
Die Anzeichen kommen wahrscheinlich sehr langsam, aber ich glaube, wir können es in Europa jetzt dann Ungarn und Polen recht gut beobachten. Es ist meistens so, dass es ein Schlechtreden von Institutionen gibt am Beginn, so wie ich es erlebe. Dass es heißt, mit unseren Medien ist viel nicht in Ordnung, mit unserer Justiz ist viel nicht in Ordnung, Dinge funktionieren bei uns nicht gut, sodass irgendwann das Vertrauen dann in wichtige Institutionen verloren geht. Und öffentlich-rechtliches Fernsehen ist so eine Schlüsselinstitution und Justiz ist eben die andere. Und ich glaube, es braucht immer den Spagat, dass sich Justiz zum Beispiel einer Kritik stellen soll. Das halte ich für total wichtig, dass auch Urteile diskutiert werden können. Und dass umgekehrt aber Politik ihr grundsätzliches Vertrauen ins Rechtssystem außer Streit stellt. Das heißt, die Justizkritik sehe ich auch eher bei Universitäten, Wissenschaft, Medien angesiedelt, aber zum Beispiel nicht bei der Regierung. Wenn eine Regierung beginnt, Entscheidungen der Justiz in Frage zu stellen, wird das meistens an sich schon eine relativ gefährliche Entwicklungsstufe, würde ich sagen. Und das beginnt auch schon bei einer Terminologie, wo Politiker sagen, ich kann mich nur wundern über die Staatsanwaltschaft. Mhm. Oder ich war total überrascht, dass da eine Hausdurchsuchung stattfindet. Also das sind so erste Dominosteine, denke ich mir, wo der Rechtsstaat dann relativ schnell ins Trudeln kommt, wenn das so in Frage gestellt wird.
Ich finde, es gibt gleichzeitig aber auch sowas wie ein Bild vom Recht als etwas, das in Stein gemeißelt ist und nicht kritisiert werden darf. Also ich habe das immer wieder zum Beispiel bei Fällen von sexualisierter Gewalt, wo Urteile, die offensichtlich einfach die Lebensrealität von vielen Betroffenen nicht richtig abbilden und nicht zu den Schlüssen kommen, die viele Betroffene sich wünschen würden. Wenn man das kritisiert, dann kommt oftmals auch sowas wie... Also wenn wir jetzt die Justiz anzweifeln, dann haben wir tatsächlich ein Problem. Und das finde ich ist auch ein interessanter Baustein in dieser Justizkritik.
Ja, die Rechtssysteme sind natürlich in der Regel etwas sehr Konservatives, Stabiles. Das Argument dafür ist immer, es tut dem Staat nicht gut, wenn sich das Recht sehr schnell ändert. Oft hinkt es sehr stark hinten nach. Oft sind die Richterinnen und Richter der Gesetzgebung voraus. Das sehen wir auch relativ oft. Gleichzeitig ändert sich manches dann auch wieder sehr rasch. Also es war der Ehebruch bis vor 30 Jahren strafbar. Die Rechtsprechung und vor allem die europäische hat dafür gesorgt, dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften rechtlich gleichgestellt sind. Es tut sich immer wieder auch sehr schnell was, aber ich gebe dir recht, dass es natürlich auch sehr starke Beharrungskräfte gibt. Aber das Infragestellen, gesellschaftspolitisch oder justizpolitisch Infragestellen von Dingen ist, halte ich an sich immer für positiv.
Ja. Und ist das dann nicht einfach auch ein Ausdruck davon, dass vielleicht gesellschaftliche Verhältnisse im Recht einfach nicht mehr wiedergespiegelt werden, weil sich eine Gesellschaft verändert hat oder weil andere Protagonistinnen plötzlich, weil deren Stimmen gehört werden oder weil sich vielleicht einfach Machtverhältnisse anfangen zu verschieben und daher
ja,
kommt es vielleicht?
Ganz, ganz sicher in verschiedensten Bereichen. Also du hast einen genannt mit der sexualisierten Gewalt. Ich glaube, es war auch im gesamten Familienrecht einfach so, dass zum Beispiel Kinder sehr lang wie Objekte behandelt worden sind vor Familiengerichten. Das hat sich, glaube ich, in den letzten 10 Jahren erst verändert, dass man von der Objektbetrachtung zur Subjektbetrachtung übergegangen ist und wirklich sagt, es kommt in erster Linie mal darauf an, was das Kind möchte, was für das Kind gut ist. Und es gibt, ich glaube auch zum Beispiel, dass man in der Klimafrage rechtlich auch noch hinten nachhängt, dass eigentlich das Recht da eine viel stärkere Rolle spielen müsste. Es gibt ja internationale Abkommen über Klimavorgaben und wir schaffen es aber noch nicht, das rechtlich auf den Boden zu bringen. Das heißt, ich glaube, wir brauchen eine ganz starke Entwicklung dahin, dass Bürgerinnen und Bürger oder auch NGOs die Klimaziele einklagen können. Und ich glaube, dass das auch beginnt und relativ schnell kommen wird. Mhm. Aber ich glaube, auch da hinkt die rechtliche Umsetzung oder auch die vielleicht der Courage zu klagen oder den Rechtsweg zu beschreiten noch ein bisschen hinterher.
Gibt es da Möglichkeiten, also Bürgerinnen in NGOs und so weiter, die so ein bisschen die Kluft vielleicht zum Rechtssystem zu überwinden? Gibt es da Austauschräume oder Aushandlungsplätze, wo sowas möglich ist?
Ich glaube, dass sich einerseits die NGOs international stärker kooperieren, dass sie auch auf nationaler Ebene stärker zusammenarbeiten. In den USA ist es generell in diesen Fragen wahrscheinlich leichter, weil die mehr Tradition haben mit diesen Schadenersatzklagen und Ansprüchen gegen große Player. Hat man auch gesehen bei den Dieselabgasbetrugsklagen gegen Autofirmen. In Österreich war recht markantes Beispiel mit der dritten Flughafenpiste, denke ich. Einerseits ein Beispiel, wo die Politik sehr scharfe Kritik an unliebsamen Urteilen geübt hat. Andererseits würde ich sagen, eine leider noch in erster Instanz mutige, bei den Höchstgerichten dann eine noch eher traditionelle Rechtsprechung. Da ist es darum gegangen, ob der Flughafen Wien eine dritte Piste bekommen soll oder nicht. Die erstinstanzlichen Gerichte haben gesagt, nein, das geht nicht und haben abgewogen, das Recht auf Umweltschutz, Luft- und Lärmschutz gegen wirtschaftliche Interessen oder Interessen des Flughafens und haben gesagt, der Klimaschutz geht vor. Das Höchstgericht hat dann gesagt, nein, die Abwägung war so nicht richtig und hat die dritte Piste zugelassen. Aber ich denke, ähnliche Streitigkeiten und Prozesse werden immer mehr werden. Die kann man erleichtern dadurch, dass man mehr Anklagsrechten für Verbände schafft zum Beispiel. Da hat Österreich relativ wenig. Wir haben keine richtige Sammelklage, so wie andere Staaten, die Rechtsverfolgung erleichtert für Zusammenschlüsse von Bürgerinnen und Bürgern.
Wo man dann kollektiv zum Beispiel einfach einem politischen Bedürfnis Ausdruck verleihen kann und sagen kann, hier haben sich, ich weiß nicht, ein paar hundert Leute zusammengetan in einer Sammelklage und dann, wie läuft das dann weiter?
Genau, da tun sich mehrere zusammen. Dadurch wird das Kostenrisiko minimiert. Wenn ich allein prozessiere, zum Beispiel gegen den Flughafen Wien, kann es mir passieren, dass ich nach ein paar Jahren mit 300.000 Euro Prozesskosten Schulden dastehe. Wenn sich da 3.000 Leute zusammentun, ist es überschaubar und auch jedes Gerichtsverfahren hat doch eine stärkere emotionale Belastung. Die ist natürlich auch entsprechend gemindert, wenn ich mit 1.000 anderen gemeinsam bin.
Du formulierst in deinem Buch ein paar Reformvorschläge. Unter anderem geht es da auch darum, dass Richterinnen und Richter auch mehr ein Spiegelbild der Gesellschaft sind. Kannst du darauf ein bisschen eingehen?
Ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass sehr viel Wissen einfließt in die Justiz über verschiedenste Lebensverhältnisse. Und dahin kommt man am einfachsten, wenn möglichst viele verschiedene Menschen für die Justiz arbeiten. Also diese Diversität, finde ich, soll kein Schlagwort sein, sondern soll einfach der ganz ernsthafte Anspruch sein, möglichst bunt zu sein und möglichst viel Wissen zu versammeln. Wir haben das lang gesehen bei der Integration von sehbehinderten Menschen. In Österreich konnten blinde oder stark sehbehinderte Menschen sehr lang nicht Richterinnen oder Richter werden. Es hat verschiedenste Begründungen dafür gegeben, mit Lokalaugenscheinen und so weiter oder die Mimik oder Gestik eines Zeugen, einer Zeugin bei der Beweiswürdigung besser verwerten zu können. Deutschland hat schon länger einen anderen Zugang gehabt. Dort können schon sehr lang blinde Menschen Richterinnen und Richter werden. In Österreich ist es vor 6-7 Jahren aufgebrochen worden und seither arbeiten blinde Menschen in der Verwaltungsgerichtsbarkeit einmal. Und ich glaube, dass allein diese Tatsache, dass da blinde Menschen mitarbeiten, sehr viel an Zusatzwissen und Erfahrungen bringt. Das gilt jetzt nicht nur für Sehbehinderte, sondern für Menschen aus verschiedensten Lebensbereichen mit ganz verschiedenen Erfahrungen.
Und ich denke mir eben auch, es kommt auch darauf an, natürlich, also wenn ich jetzt als nicht weiße Frau vor Gericht stehen würde, ich habe mir schon ein paar Mal gedacht, also ohne dass ich jetzt mein kriminelles Potenzial ausleben möchte, habe ich mir schon gedacht, wenn ich tatsächlich jemals vor Gericht sitzen würde, es würde einen gigantischen Unterschied machen, wer dein Urteil über mich spricht, ob das jemand ist, der eben meine Lebensrealität kennt oder ob das jemand ist, der tatsächlich einfach immer in einer ganz anderen Sphäre unterwegs war und nie Kontakt mit anderen Lebensrealitäten eben gemacht hat, nicht?
Das wird sicher so sein. Also wir streben natürlich schon an, dass es keinen großen Unterschied macht, sondern es soll ja an sich Gerichtsbarkeit und Rechtsprechung auch berechenbar sein. Aber wie du sagst, das zumindest in der Summe des Systems macht sicher einen großen Unterschied, ob das Menschen mit ganz ähnlichen Biografien aus Wiener Juristenfamilien sind oder ob das ein bunter Haufen ist von kurz im Land befindlichen, seit Generationen im Land befindlichen Menschen aus ländlichen Regionen, städtischen, schon lang gebildeten, wenig gebildeten. Je bunter, umso qualitativ besser, denke ich. Mhm.
Und bei diesen Reformideen wird ja auch genannt, dass es einen Austausch auch mit anderen Disziplinen gibt. Kannst du das ein bisschen erklären, was da das wünschenswerte Ziel wäre?
Ja, der Ausgangspunkt ist, dass die Justiz sehr lang abgeschottet war. Wir haben kurz nachgeschaut und es hat vor 30 Jahren praktisch noch keine Fortbildung gegeben in der Justiz. Ich finde das interessant, wie spät das gekommen ist. Ist dann sehr schnell gewachsen, zuerst eben mit Vortragenden aus der Richterschaft sehr stark und in den letzten 20 Jahren aber ganz extrem auch mit externen Vortragenden. Und ich denke, das ist einfach irgendwie unabdingbar mit anderen Disziplinen. Also gerade die Rechtsprechung ist sehr stark auf Fachwissen angewiesen, vor allem aus der Medizin, ist ein Bereich, den wir oft haben, Psychologie, Psychiatrie, sehr oft auch, aber auch aus der Technik, dort, wo es um Dolmetschung geht, zum Beispiel auch aus der Dolmetschwissenschaft. Man kann sich ein bisschen Expertise im einzelnen Verfahren hereinholen durch Gutachten, Sachverständige. Mir scheint es aber trotzdem wichtig, dass das Richterinnen und Richter einen Grundeinblick in andere Disziplinen haben. Und dafür ist, glaube ich, einfach die ständige interdisziplinäre Fortbildung wichtig.
Du sagst, es sind sowohl interne als auch externe Faktoren dafür verantwortlich, dass die Leistungen der Justiz nicht mehr ausreichend Akzeptanz in der Bevölkerung finden. Was sind das für Faktoren?
Also grundsätzlich ist das Vertrauen nach den Studien immer noch ziemlich hoch. Das heißt, sowohl der Beruf der Richterin, des Richters ist gut angesehen in der Bevölkerung, als auch das Vertrauen in die Justiz im europäischen Vergleich hoch. Und das ist auch nachvollziehbar. Es gibt bei uns in der Justiz kaum gefühlte Korruption zum Beispiel. Das ist in vielen anderen Staaten in der EU ganz anders. Und die Verfahrensdauer ist auch relativ zügig im Vergleich zu anderen Ländern. Ich habe aber schon den Eindruck, dass die Kommunikation zunehmend zum Problem wird. Das heißt, die Justiz kommuniziert zu viel schriftlich, zu viel in Fachsprache. Leute machen oft Verfahren anhängig und dann passiert sehr lang nichts und man weiß als Beteiligter nicht, warum da nichts passiert. Beziehungsweise es passiert sehr viel im Hintergrund, aber es wird nicht kommuniziert, was gemacht wird. Ich bringe einen Antrag ein auf ein Kontaktrecht zu einem Kind oder auf Aufteilung eines Eigentums und dann höre ich sehr lang nichts vom Gericht und das erzeugt Unzufriedenheit, schafft Vertrauensverlust. Also ich glaube, dass einfach ganz neu kommuniziert werden sollte. Viel mehr mündlich, viel weniger schriftlich, viel mehr am Beginn erklärt, was kann die Justiz leisten und was sicher nicht. Und dadurch viele Dinge schon im Vorfeld abzuklären, im Anfangsstadium vielleicht schon zu lösen, außergerichtlich zu lösen. Ich glaube auch, dass das tatsächlich schon in einem gewissen Ausmaß passiert. Also wir sehen, dass die Zahl strittiger Scheidungen ganz rapid abgenommen hat. Es sinkt auch die Zahl an Obsorgestreitigkeiten um Kinder. Das heißt, da sind schon gesellschaftliche Prozesse einerseits im Gang, aber es greift auch eine geänderte Kommunikation der Justiz, dass es sehr wohl gelingt zu vermitteln. Sie können jetzt schon um das Kind streiten, aber es wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit das Kind beschädigen am Ende. Und es ist eine Entscheidung nur in einem gewissen Rahmen erwartbar. Das heißt, die Vorstellungen der Beteiligten von einem Gerichtsverfahren sind am Beginn ja oft auch ganz falsch. Und da scheint es mir wichtig, dass man schon am Beginn sagt, so und so kann es ausgehen. Das, was ihr beide oder ihr fünf euch da vielleicht vorstellt, wird es in keinem Fall geben.
Hast du das Gefühl, es gibt in Österreich ein ausgeprägtes Rechtsbewusstsein oder ein Unrechtsbewusstsein?
Ich würde sagen, dass wir schon eine stark rechtlich orientierte Gesellschaft sind, in vielen Bereichen vielleicht zu stark. Das heißt, wir haben viele Bereiche nach meinem Gefühl sehr verrechtlich. Wenn man zum Beispiel daran denkt, dann an den ganzen Bereich der Krankheit im Alter und früher hat es geheißen Sachwalterschaft, seit kurzem heißt es Erwachsenenschutzrecht. Da spielt eigentlich das Recht eine Riesenrolle, wo ich glaube, es müsste an sich viel mehr an Pflege und Sozialarbeit her. Das heißt, insofern glaube ich, sind wir schon eine sehr rechtsorientierte Gesellschaft. Was wir weniger haben als andere Staaten, ist wahrscheinlich ein Verfassungsbewusstsein. Ich glaube, dass relativ wenige Menschen in Österreich mit dem Begriff Bundesverfassung etwas anfangen können, Vorstellungen davon haben oder fünf oder sagen wir auch nur drei Verfassungsprinzipien nennen könnten. Das finde ich an sich schade. Das ist aber etwas, was die Justiz allein nicht leisten kann, was sehr stark mit dem Bildungssektor zu tun hat. Ich glaube, auch die Frage zum Beruf, weil wir über die Buntheit in der Justiz gesprochen haben, ist auch etwas, was die Justiz nicht allein lösen kann, sondern es müssen, glaube ich, schon in den Schulen die Jugendlichen ermuntert werden, diesen oder jenen Beruf in Erwägung zu ziehen. Mhm. Weil die Justiz kann noch so offen sein, aber wenn schon die Studierenden an den rechtswissenschaftlichen Fakultäten nicht bunt sind, dann ist einfach kein Personalpool da für uns.
Ja. Und damit verbunden oder vielleicht die Voraussetzung dafür ist ja auch ein Gerechtigkeitsbewusstsein, also ein Gerechtigkeitssinn, und das ist vielleicht eher was Politisches. Wie steht es damit?
Gerechtigkeitsempfinden in der Bevölkerung und
mhm.
so.
Und vielleicht auch dessen Ausdruck.
Also ich könnte mir schon vorstellen, dass viele Menschen vielleicht sowohl dem Staat als auch sich selber zu wenig zutrauen, dass vielleicht Chancen gar nicht ergriffen werden, die es gibt.
Naja.
Bin da sehr unentschieden, ja, wie ich das insgesamt einschätzen sollte. Was ich schon glaube, ist, dass zum Beispiel Role Models wie die neue Justizministerin schon eine Wirkungskraft haben. Also darauf würde ich schon sehr hoffen, dass das viele Menschen mit Fluchthintergrund zum Beispiel ermutigt, zu sagen, ich will in die Rechtsanwaltschaft oder in den Richterinnenberuf gehen, die vielleicht vorher gedacht haben, kommt für mich eh gar nicht in Frage, weil das spielt sich nur in den alten Juristenfamilien ab und da kommt man nicht hinein.
Mhm. Also meine Frage zielt ein bisschen darauf ab, sehen die Menschen, was um sie herum passiert? Können sie das einschätzen als Unrecht und fühlen sie sich ermächtigt, dagegen was zu tun? Ich sage das jetzt zum Beispiel im Hinblick auf Refugees im Mittelmeer und Seenotrettung, die immer weiter unter Beschuss gerät und auch marginalisiert wird. Ich denke, das ist ein gigantisches Unrecht direkt vor unseren Augen. Ich denke mir immer wieder, in den Geschichtsbüchern wird das als historisches Unrecht niedergeschrieben werden und es passiert heute vor unserer Haustür und dennoch sehe ich wenig Aktivität dahinter.
Ja, ich glaube, dass extrem viel gekippt ist und ich wäre in meinem Zugang, bin ich wesentlich pessimistischer als vor 3 Jahren und auch wesentlich pessimistischer als vor 1 Jahr.
Ja.
Weil ich in meiner Generation über Jahrzehnte eigentlich aufgewachsen bin mit einer Grundrechtsentwicklung, wo die Menschenrechte laufend ausgebaut worden sind und sich eigentlich alle nur Gedanken darüber gemacht hat, wie bauen wir den Grundrechtsschutz aus und wie stärken wir die Verfassung. Und ich glaube, dass schon so um die Anschläge in New York herum 2001 die Entwicklung begonnen hat, die Grundrechte auch wieder zurückbaut. Damals war noch sehr im Vordergrund, ja, für die Sicherheit ist es notwendig und Terrorabwehr, aber damals hat man schon begonnen, das Grundrechtssystem in Frage zu stellen und immer mehr Eingriffe in die Privatsphäre vorzunehmen. Und irgendwann ist es dann im rechtlichen Bereich, in Asyl- und Migrationsfragen, in einer Art und Weise gekippt, die ich eigentlich nicht für möglich gehalten hätte. Du hast das Beispiel gebracht mit der Seenotrettung. Ich finde die Abschiebungen nach Afghanistan ganz ähnlich. Es wird auf einmal in Asylbescheiden zynisch und spöttisch argumentiert. Mhm. Das heißt, da ist ein totaler, ja, ich glaube, man kann es ruhig nennen, zivilisatorischer Einbruch passiert. Und wenn man sich dem nicht breiter entgegenstellt, wird das letztlich die Demokratie kosten, glaube ich. Und ich sehe das Rennen noch relativ offen, aber eigentlich von Monat zu Monat pessimistischer, weil einfach Schlüsselplayer in der Gesellschaft wie Medien oder auch Vertreter der Rechtswissenschaft, Vertreterinnen nicht laut genug dagegen aufstehen, glaube ich. Also die Seenotrettung ist wahrscheinlich das beste Beispiel, weil das vor ein paar Jahren klar war, dass man bei Seenot helfen muss und dass sich jedenfalls der strafbar macht, der nicht hilft. Und es ist ja jetzt noch immer so, dass es völlig klar ist, dass ich jemandem helfen muss, der in den Donaukanal fällt und dass ich zumindest die Feuerwehr oder Polizei oder Rettung rufe und dann nicht einfach weitergehe.
Ja.
Und dass ich sicher nicht den bestrafe, der jemand rauszieht aus dem Donaukanal oder aus dem Attersee. Das wäre ja eine völlig absurde Vorstellung, dass ich da jemanden bestrafe, der einen Ertrinkenden aus dem Attersee rettet. Und wie du sagst, gleichzeitig ist es normal geworden, dass man Ertrinkenden aus der Adria oder aus dem Mittelmeer nicht hilft. In Italien ist es spannend, glaube ich, weil da auch die Staatsanwaltschaften unterschiedliche Linien verfolgen. Wir sehen Staatsanwaltschaften, die den früheren Innenminister Salvini angeklagt haben,
ja,
weil er die Rettung behindert hat. Und gleichzeitig sind aber auch Seenotretterinnen und Retter angeklagt worden. Auch in Griechenland, glaube ich, sind manche verurteilt worden. In Italien, glaube ich, bisher dann am Ende alle freigesprochen worden, die geholfen haben.
Ja.
Aber da hat sich einfach das ganze Rechtssystem in einer unglaublichen Art und Weise verändert.
Ja, ich finde es auch erschreckend, wie schnell das gegangen ist. Also, dass vor 1 Jahr plötzlich eine große deutsche Tageszeitung getitelt hat, retten oder soll man es lassen? Diese Diskursverschiebung hin zu, menschenrechtsfeindlichem Gedankengut, finde ich ziemlich schockierend. Aber auf der anderen Seite sehe ich es auch einen totalen Mangel an der Wertschätzung von Menschenrechten und auch an der aktiven Aufladung von Menschenrecht als politischem Gut, als etwas, das uns allen gehört und das uns eben eint. Und ich denke mir vielleicht der Unterschied, wie du jetzt gesagt hast, ob im Attersee oder der Adria, es ist eben schon, es wäre was anderes, wenn das lauter weiße Menschen wären, die da jetzt ertrinken würden. Und hier fehlt einfach ganz offensichtlich auch die menschliche Verbindung.
Ganz bestimmt, aber ich glaube, da sind wir dort, wo du vorher warst, mit der Unparteilichkeit und Neutralität. Die wird, glaube ich, bewusst oder unbewusst zunehmend falsch verstanden. Ich glaube, der Armin Wolf formuliert das immer so, dass er sagt, er hat sehr wohl eine Position und eine Haltung. Er ist ein Verteidiger der Grundrechtsordnung. Mit der Haltung geht er in den Beruf hinein und das gilt ja für viele Schlüsselberufe. Wenn Leute an den Universitäten, in der Politik, im Journalismus, in der Justiz diese Haltung nicht mehr haben, dann werden halt Rechtsstaat und Demokratie weg sein. Das hat uns eigentlich zumindest nach 1945 alle verbunden, dass wir gesagt haben, okay, zu der Verfassung stehen wir jetzt, zu diesem Grundrecht, zu dieser Grundrechtsordnung stehen wir. Europäische Menschenrechtskonvention, UN-Menschenrechtserklärung ist ja alles die Lehre aus Faschismus und Zweiten Weltkrieg. Und wenn man das jetzt in Frage stellt und sagt, da gibt es zwei Meinungen, so wie Kickl, die gegen die Europäische Menschenrechtskonvention und andere dafür. Und wenn man dann Fernsehsendungen macht, wo einer sagt, ich bin für Folter und einer sagt, ich bin gegen Folter, dann glaube ich, ist der Frieden, die Friedensordnung einfach am Ende.
Ja, und so, jetzt hast du vorher gemeint, du denkst, das Rennen ist noch nicht entschieden. Jetzt sehen wir oft genug das Drohszenario für die schlechteste aller Welten, der absolute Überwachungsstaat, Menschen, die isoliert werden, ein ständig drohender, strafender Staat. Und was steht auf der anderen Seite? Wir haben im Podcast immer so ein die beste aller Welten, eine Aussicht. Könntest du formulieren, einerseits, was dir juristische Hoffnung gibt und andererseits, welche Ideen es dafür verwirklicht bräuchte?
Das, was Hoffnung macht, denke ich, ist, Grundrechte werden zum Teil jetzt schon aktiv abgebaut. Sie werden aber parallel dazu auch weiterentwickelt. Also gerade auf europäischer Ebene, sowohl im Europarat als auch in der Europäischen Union, wird laufend am Grundrechtsausbau gearbeitet. Die Europäische Grundrechtecharta hat die ganzen sozialen Grundrechte aufgenommen in ihre Verfassungsordnung. Jeden Monat arbeiten Arbeitsgruppen an mehr Rechten für psychisch kranke Menschen, für Kinder vor Gericht. Das heißt, diese Entwicklung geht schon noch weiter, dass wir unser System verbessern. Das würde ich einmal als Hoffnung sehen. Wir sehen, glaube ich, auch wenn man zum Beispiel schaut in Tschechien, Polen und Ungarn, wo die Hauptstädte sehr starke Verteidigerinnen der Grundrechtsordnung sind. Das heißt, da arbeitet oft die kommunale Ebene gegen die bundesstaatliche Ebene. Ganz ähnlich sehe ich es eigentlich auch in Österreich bei den vielen Initiativen gegen Abschiebungen auf Gemeindeebene. Das heißt, wir haben politische Angriffe auf die Grundrechte wie noch nie in den letzten Jahrzehnten, aber gleichzeitig auch eine Mobilisierung der Zivilgesellschaft oder von Bürgerinitiativen, wie immer man das nennen mag. Da tut sich auch sehr viel mehr als je zuvor. Auch die internationale Vernetzung wird letztlich auch helfen, glaube ich, die Grundrechte zu verteidigen. Es können auch, denke ich, sehr negative Entwicklungen wie die Klimakatastrophe dazu beitragen, dass sich die Menschen aufs Wesentliche bestimmen und sich quasi die Welt einfach zurückholen. Bei der Klimaentwicklung kann man das ja im wörtlichen Sinne so nennen.
Sich die Welt einfach zurückholen ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank fürs Kommen, Oliver.
Danke dir.
Das war die neueste Folge Warum eigentlich? Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über euer Feedback. Gebt uns 5 Sterne auf Apple Podcast, abonniert uns auf euren liebsten Podcast-Plattformen und teilt uns auf euren Social-Media-Kanälen. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen.